Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Auch von mir nochmal so ein Dankeschön an alle, die gestern geholfen haben, hier Zauber zu machen und sich um die Halle zu kümmern. Aber ich würde ganz gern auch nochmal Steffen einen Applaus geben, weil er schlicht und ergreifend die Sache in die Hand nimmt, vorantreibt und so. Und Steffen, ohne dich wird es überhaupt nicht passieren. Von daher, vielen Dank. Übrigens, einer der coolsten Hauskreise, die wir am Laufe haben, ist das Bauteam. Montagabends ist halt richtig Männerhauskreis. Hinlange. Frauen dürfen auch kommen. Aber richtig hinlange, was schaffe und dann zusammensitze, austausche, esse gemeinsam, füreinander bete. Kein schlechtes Konzept. So, im ersten Gottesdienst hatte ich das Gefühl, weil es online ist, ich müsste mich erstmal für ein paar Sachen entschuldigen, bevor ich anfange und sie dann trotzdem mache. Jetzt sind wir unter uns, jetzt gibt es keine Entschuldigung. Jetzt gibt es eine Ansage. Erstens mal, ich werde Worte benutzen, von denen viele so überzeugt sind, auf eine Kanzel gehören die nicht. Aber ich bin ein großer Fan von klarer Kommunikation und manchmal muss man das Stoffwechselendprodukt auch beim Namen nennen. Das Zweite, wo ich mich entschuldigt habe, aber nicht so wirklich, ist, manchmal, wenn Leute ein theologisches Konzept oder eine Überzeugung sehr am Herzen liegt, dann fühlen sie sich oft angegriffen, wenn man das in Frage stellt. Ich möchte niemand angreifen, aber in Frage stelle will ich. Und dann werde ich eine Sache heute machen, wo ich meine Schüler gerade im zweiten Jahr zwar dauernd sage, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Aber wenn es dran ist, ist es dran. Ich werde einen Appell an euch richten und euch bitte, was zu machen. Oft ist es so, hey, man will keinen Druck ausüben, man will keinen Druck aufbauen. Aber ja, Leute, ohne Druck verändert sich nichts. Wisst ihr, wie ein Segelboot angetrieben wird? Wenn der Wind Druck aufs Segel ausübt, geht was nach vorne. Unter Druck setzen wollen wir nicht, Druck ausüben schon. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist der Unterschied, dann fragt jemand, der es weiß. Heute geht es um von hinten durch die Brust ins Auge. Die Wege Gottes manchmal ein bisschen komisch. Oder Untertitel, der Meister der Resteverwertung. Wer von euch kocht? Wer von euch kocht geplant? Ich liebe meine Kochbücher und ich verwende sie nie. Weil die sagen dir immer so, ja, du guckst dein Rezept an, das ist voll geil, so, oh, müsste ich mal machen. Und dann haben sie eine Liste von Zeug, die du einkaufen musst, damit du das machen kannst. dann gucke ich bei mir in den Schrank und das Zeug ist nicht da. Das heißt, ich müsste eigentlich planen. Mir eine Einkaufsliste mache, gezielt einkaufe gehe, damit ich nachher das machen kann. Das passiert bei mir so gut wie nie. Warum? Was weiß ich, was ich morgen essen will? Ich weiß nur, was ich heute Lust habe. Das heißt, irgendwie guckt man, was da ist und macht dann daraus was. Das ist so mein Leben. Oder man guckt, was einfach nur da ist. Und ehrlich gesagt, manchmal kommen ganz, ganz coole Sachen dabei raus, wenn so gut wie nichts mehr da ist. Und man irgendwelche Kombos zusammenwirft, da hätte man vorher gar nicht dran gedacht. Gott ist ein Meister der Resteverwertung. Nämlich, oft haben wir so den Eindruck, es wird weggenommen und weggenommen und weggenommen und weggenommen und weggenommen und dann ist so gut wie nichts mehr übrig und dann kommt Gott und sagt, oh geil, da kann man was draus machen. Und darum geht es heute ein Stück weit. Oder auf Englisch würde ich sagen, if the world gives you what to do with it. Wisst ihr, der Scheiß des einen ist der Dünger des anderen. Es ist eine Frage vom Blickwinkel. Die einen wollen es nur weghaben und die anderen kaufen es. Weil sie wissen, das macht irgendwo was fruchtbar. Und ich möchte mit euch durch ein paar biblische Beispiele gehen, wo Gott die Reste genommen hat, was noch da war, nachdem schon fast alles weg ist, und hat was Wunderbares draus gemacht. Wo die Welt kam und hat geraubt, 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 geraubt. Und wir sind in so einer Situation. Wir können nicht mehr behaupten, dass wir in Deutschland in einem freien Land sind. Wir setzen uns gerade mit Grundschule auseinander. Und für uns bedeutet es gerade, vor einer Woche hat es noch geheißen, Tests sind freiwillig. Eine Woche später heißt es, Tests müssen gemacht werden, damit eine Erstklässlerin in die Schule darf. Muss ein Test gemacht werden? Oder sie darf nicht in die Schule, aber es besteht immer noch Schulpflicht. Das heißt, eigentlich hat man keine Wahl mehr. Eigentlich muss ich meiner Siebenjährigen sagen, sie muss sich so ein Ding in die Nase schieben. Es geht in die Richtung, jetzt unter dem großen Banner Schutz und Infektionsschutz und so, aber unten drunter steht Entmündigung. Deutschland ist ein freies Land, jetzt gerade nicht. So sieht's aus. Aber wir haben biblische Beispiele, die mich super ermutigen. Die babylonische Gefangenschaft. Babylonische Gefangenschaft heißt babylonische Gefangenschaft, weil sie gefangen waren in Babylon. Naja, okay. Die Babylonier kamen und haben eigentlich alles rund gemacht. Was passiert in Israel? Die kommen dahin, erobern die Stadt, reißen alles nieder, zerstören Jerusalem, zerstören den Tempel, räumen dort alles auf, aus, was im Tempel ist, nehmen alles mit, klauen alles. Was macht das mit einem gläubigen Jude dieser Zeit? Sein Gotteszugang wird ihm genommen. Sein Leben mit Gott wird ihm geraubt. Weil damals war es ganz klar, wo man Gott trifft. Der wohnt im Tempel. Da gehe ich hin. Da bringe ich mein Opfer mit und ich habe einen Zugang. Ich bringe ein paar Tauben mit, ich bringe eine Ziege mit, ich bringe ein Lamm mit. Das wird geopfert und ich habe einen Zugang. Wir werden dort meine Sünden vergeben. Ich habe meinen Zugang. Ich muss einfach nur nach Jerusalem in den Tempel gehen, mein Zeug beim Priester abgebe, der segnet mich und ich begegne dort Gott. Und auf einmal gibt es keinen Tempel mehr, keine Priester mehr, keinen Altar mehr. Auf einmal gibt es das alles nicht mehr. Und man wird gefangen genommen und weggeschleift. If the world gives you, you know. Was macht man damit? Was Gott damit gemacht hat, es war die Geburt des Synagogensystems. Womit hat das Synagogensystem angefangen? Mit einer Gruppe von Menschen, die getrauert haben. Weil sie ein Verlangen gehabt haben nach Gott. Weil sie ein Verlangen gehabt haben, Gott zu begegnen. Und jetzt war es ihnen verwehrt. Also haben sie zusammen sich gesetzt und haben getrauert und haben über das Wort Gottes gesprochen und haben sich ausgetauscht und haben auf einmal gemerkt, Gott ist da. Gott ist hier in unserer Gemeinschaft. Gott ist da, wenn wir uns treffen, über sein Wort reden, ihn ins Zentrum stellen, ihn anbeten, ist er da. Wir brauchen nicht unbedingt einen Tempel. Und diese Synagoge wurden auf einmal unglaublich missionarisch. Weil die waren auf einmal überall, diese Synagoge. Und die waren offen. In den Tempel durfte man als Heide nur in den Vorhof der Heiden, aber durfte mitbekommen, was im Tempel passiert. In der Synagoge durfte jeder rein. In der Synagoge war keine Schranke, da durfte Stude Beisäu. Und Leute sind reingekommen, da gab es dann ein ganzes System, wie sie reinkommen und Jude werden können und diesem Gott begegnen können und sich dazu stellen können. Das war mega. Das wird nachher für Paulus so die Grundlage seiner Gemeindegründung. Weil wenn er irgendwo hinkommt, geht er erstmal in die Synagoge. Auf der einen Seite der Verlust vom Tempel unglaublich hart, der Zugang zu Gott wird verwehrt. Und was kommt dabei raus? Ein komplett verändertes System, das viel effizienter und effektiver war, wie das vorhergehende. Zweites Beispiel. Christenverfolgung in Jerusalem. Gemeinde in Jerusalem hat so angefangen. Pfingste, Heiliger Geist kommt, Petrus legt einmal los, 3000 Leute bekehren sich. Ziemlich coole Aktion. Die haben dann sofort sich jeden Tag im Tempel getroffen und haben Hauskreise gehabt, haben sich in die Häuser getroffen. Und könnt ihr euch eine Gemeinde vorstellen, die am Gründungstag in der ersten Veranstaltung 3000 Leute sich bekehren und dann kamen erst viele dazu. Müssen wir sagen, Respekt. Das war eine Gemeinde nach 4-5 Jahren von zwischen 15.000 und 20.000 Leuten. Und sie hatten sich schön in Jerusalem eingegruft, so. Sie hatten ihre Art, wie sie Dinge machen, jeden Tag Gottesdienst im Tempel und dann nach dem Gottesdienst treffen sich Leute zu Hause, in Hauskreise, essen zusammen, feiern Abendmahl zusammen und setzen sich mit der Lehre der Apostel auseinander. Läuft. Und dann kommt die Verfolgung. Und auf einmal wird es im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich, Christ zu sein in Jerusalem. Jetzt ist nichts mehr. Treffe im Tempel mit 20.000 Leuten. Party. Jetzt ist nichts mehr. Wir treffen uns einfach in der Häuser noch nachher und haben Gemeinschaft und essen zusammen und setzen uns mit Lehrer auseinander. Jetzt ist, diese Häuser sind bekannt. Da bleibt man besser weg, weil es gibt so einen Saulus zum Beispiel, der zerrt dich vor Gericht, der kümmert sich darum, dass du gesteinigt wirst. Und dann müsste man sagen, aber ich bin bereit für meinen Glauben zu sterben. Und ich muss sagen, bist du auch bereit dafür zu leben? Sterbe ist eine relativ kurze Sache. Und dann haben die alle Schiss gehabt und sind abgehauen. Oder sie hatten ein Wort, dass Gott noch mit ihnen was vorhat und sind deshalb gegangen. Weil was rauskommt, aus all diese Christen, die fliehen aus Jerusalem unter diesem Druck, ist Erweckung erstmal in Samaria. Gemeindegründung auf einmal unter Heide. Eine Gemeinde in Antiochia, die die ersten Missionare aussendet. Und auf einmal das, was sich auf Jerusalem zentriert hat, fängt an, wirklich die Welt zu erreichen. If the world gives you, you know. Und Gott macht Dünger aus dem Scheiß. Und Fruchtbarkeit kommt da raus. Und Gott nimmt ein System, wo jeder sich dran gewöhnt hatte und es super war und es funktioniert hatte und dreht es, dass auf einmal viel mehr Segen und viel mehr dabei rauskommt. Was für mich die Frage legitim macht, Corona-Pandemie 2020 bis keine Ahnung wie lang. Was macht das mit uns? Die Realität ist, wir erleben gerade Ähnliches. Wir waren in einem Land mit großer Freiheit. Und dann wird sie jetzt im letzten Jahr mehr und mehr und mehr beschnitte diese Freiheit. Die Dinge, die funktioniert haben, werden uns aus der Hand genommen. Und man darf es nicht mehr. Und die Art, wie wir Glauben gelebt haben und uns darauf eingestellt haben, wird uns genommen. Und die Frage ist, Gott, was machst du jetzt da draus? Lass uns mal geschichtlich ein bisschen gucken. Geschichtlicher Überblick, eine Entwicklung. Pfingste, haben wir schon gesagt, bäm, zack, 3000 Leute, 5 Jahre später 20.000, 15, 20.000. Hat funktioniert. Hat damals funktioniert. Raum, viele Leute, einer steht auf und predigt, uns knallt. Hat bei Petrus funktioniert, hat bei Paulus funktioniert, hat funktioniert. Das wurde perfektioniert, dieses Modell. Man hat Veranstaltungen, man hat Gottesdienste, da kommen die Leute hin, da steht jemand vorne und glaubt mir, also ich meine, ich verrate mich jetzt, ich fühle mich ganz wohl in so einem Setting. Ich mag die Bühne. Kein Thema. Ist ja nichts Falsches dran. Es ist nur, wir können es nicht mehr machen, wie gehabt. Das hat sich weitergeführt, hey, Evangelisationsveranstaltungen und so, und die waren super effektiv. Dann hat man entdeckt, so 93 mit dem ersten Pro Christ. Das kann man ja auch übertragen. Da braucht man nur nicht mal nicht direkt da zu sein. Da kann man Satelliteveranstaltungen machen. Man braucht ein so. Und das ist in keinster Weise polemisch. Das fühle ich wirklich so. So einen großen Mann Gottes wie ein Billy Graham. Dem Gott so eine Gabe gegeben hat und so eine Autorität, Menschen zum Glaube zu führen, den stellt man da vorne hin, das überträgt man auf x verschiedene Veranstaltungen. Da kannst du dann deine Nachbarn, deine Freunde hinbringen und da hören sie das Wort Gottes und da ist die Chance groß, dass sie sich bekehren. Und das ist ja auch passiert. Ich weiß nicht, wie viele Storys ich kenne von Leuten, die sich so bekehrt haben. Oder Reinhard Bonke. Mega. Der hat tatsächlich Veranstaltungen gehabt, wo an einem Abend über 1 Million Leute auf einmal ihr Leben Jesus gegeben haben. Und wenn man seine Biografie liest, wie penibel genau die Buch geführt haben, damit sie nicht lügen mit ihrer Zahl, weil sie Gottesfurcht haben, diese Leute. Da wird nicht eine Zahl rausgeschmiert, die haben wirklich gezählt. Also, wie viele waren da in so einer Veranstaltung? Genau. In Veranstaltungen von 1,8, 2 Millionen Leute, die da gefahren haben. Aber Fakt ist, das lief über Veranstaltungen. Hey, wenn du jemand hast, der Jesus braucht, bring ihn mit zum evangelistischen Gottesdienst. Bring ihn mit zur Evangelisation. Bring ihn mit. Das heißt, eigentlich wurden die Christen ermutigt, Beischläfer zu sein. Wir sollten die Leute beischläfen. Und damit andere dann ihren Job machen können. Aber jetzt sind wir genau da drin eingeschränkt. Weil die Einschränkungen, unter denen wir jetzt sind, sind genau Veranstaltungen. Veranstaltungen werden reduziert, werden eingeschränkt, man darf sie nicht mehr haben. Abstandsregelung, in einer Hall, wo man locker 500 reinkriechen, in einem Normalfall dürfen wir jetzt keine 100 drin haben. Abstand halten, Veranstaltungen eingeschränkt. Wir haben uns als Christen so drauf eingestellt, dass die Dinge in Veranstaltungen passieren. Warum? Das läuft schon seit 2000 Jahren so. Naja, aber ich habe einen Traum und wir haben einen Traum. Und vielleicht wird diese Pandemie die Geburtsstunde von was Neuem. Genau wie es die babylonische Gefangenschaft war, genau wie es die Verfolgung in Jerusalem war, vielleicht ist das die Geburtsstunde von was Neuem. Lukas 10 ist die Aussendung der 70. Lukas 9 ist die Aussendung der 12. Lukas 10 die der 70. Wo ist der Unterschied? Das waren mehr. Okay. Von der 12 kennen wir die Namen. Die 12 wissen wir, wer sie waren. Die 12 tauchen auch wieder auf. Wir können die Kirche geschichtlich auch weiter verfolge, in der Bibel geht's weiter. Wir wissen, dass die 12 die Hauptaufgabe übernommen haben, erstmal in Jerusalem, und dass die ziemlich alles gemacht haben, diese 12. Wie konnten die? Weil alles hauptsächlich im Veranstaltungssetting gelaufen ist. Aber der Auftrag für die 70 war der gleiche wie für die 12. Geht raus, heilt die Kranke, treibt die Dämonen aus. Und dann sagt der Leut, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Nur, wenn man dann Lukas 10 liest, dann baut Jesus auf eine kulturelle Sache. Ich habe schon mal aufgehört, dass er in Lukas 10, denn er sagt, nimmt kein Geld mit, kein zweites Paar Schuhe, kein zweites Hemd, geht einfach so. Schon mal Gedanken gemacht, warum? Hat jemand eine Antwort? Wenn nicht, habt ihr ein Glück, dass ihr da seid, weil ich glaube, ich habe einen. Gastfreundschaft hatte in der Kultur damals einen unglaublich hohen Stellenwert. Es war ein absoluter No-Go für eine Stadt oder ein Dorf, wenn ein Fremder kommt und bedürftig ist, dass der nicht aufgenommen und nicht versorgt wird. Das konnte man sich nicht erlauben, das geht überhaupt nicht. Und Jesus sagt, okay, lasst alles daheim, geht dahin, geht in eine bedürftige Position, aber da, wo jemand euch in sein Haus einlädt, segnet ihn mit dem Friede Gottes. Da, wo jemand euch was zu essen anbietet, nehmt es an, setzt euch hin, esst mit den Leuten. Da, wo eine offene Tür ist, nutzt die. Aber jetzt redet man auf einmal nicht mehr über Veranstaltungen. Jetzt redet man über Begegnung Mensch zu Mensch. Jetzt redet man über Mensch-zu-Mensch-Begegnungen. Und Jesus sendet sie aus und rüstet sie mit Vollmacht aus und sagt, ich gebe euch die Vollmacht, alle Krankheiten zu heilen und Vollmacht über alle Dämonen. Jeden von euch. Und sagt, geht und macht es. Und zwar nicht, geht nicht hin, stellt euch auf eine Kiste, nehmt das Megafon, sondern wo euch jemand in sein Haus einlädt, geh mit ihm hin. Wo euch jemand was zu essen gibt, setz dich hin und ess mit ihm. Aber dann heilt die Kranke, die da sind. dann treibt die Dämonen aus. Und dann sagt der Leute, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und auf einmal ist es nicht mehr, ich bringe die Leute mit, sondern ich diene ihnen da, wo ich ihnen begegne. Was mich am meisten bewegt, als die zurückkommen, diese 70, und erzählen, was sie erlebt haben, sagt Jesus, und als ihr da draußen wart und das gemacht habt, habe ich gesehen, wie Satan wie ein Blitz vom Himmel fällt. Das ist das, was im Feind den Teppich unter den Füßen wegzieht. Das ist das, was auf einmal den Unterschied macht. Und Jesus selbst fängt an, Gott zu loben und sagt, ich lobe dich, Gott, weil du das der Weise verborgen hast, aber die Kinder offenbart. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese verheißene große Ernte der Endzeit nicht eingefahren wird von ein paar großen Namen in Riesenveranstaltungen, sondern von Tausende und Abertausende und Abertausende von Jesus-Nachfolger, die Jesus in jede Begegnung reinbringen, die sie mit Menschen haben. Jede offene Tür nutzen und sagen, da, wo jemand mich einlädt, Gemeinschaft zu haben, da bringe ich den Friede Gottes rein. Da, wo mir jemand bereit ist, sich mit mir hinzusetzen und was zu essen, da fange ich an, die Kranke zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Jeder Einzelne. Ich glaube, dass diese große Ernte, und so fängt ja Jesus diese Aussendung der 70 an und sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Arbeiter. Ja, aber da gibt es so einen Bunker, den nannte man den Mähdrescher Gottes. Wisst ihr was? Ein Mähdrescher kann immer nur E-Feld bearbeiten. Was ist effektiver? 20.000 Leute mit einer Sichel. Wesentlich effizienter wie ein Mähdrescher. Versteht mich richtig. Ich wertschätze diese Männer Gottes. Sie inspirieren mich, sie fordern mich heraus. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Wir träumen einen Traum. Und zwar Hesekiel 37. Sieht Hesekiel ein ganzes Tal voller Knochen. Oder wie da steht, Totengebeine. Und dann sagt Gott zu ihm, prophezei über diese Totengebeine, dass wieder Lebe in sie kommt. Seitdem ich das zum ersten Mal so richtig verinnerlicht habe, mich das berührt habe, bitte ich Gott darum, dass er mir das prophetische Wort gibt oder mir beibringt, wie man über Totengebeine prophezeit. Weil wenn ich mir in Deutschland angucke, was Gott da schon alles geschenkt hat und was wieder gestorben ist, ich will, dass das wieder aufsteht. Ich will, dass Reformation wieder aufsteht. Ich will, dass Heilung wieder aufsteht. Ich will, dass... Wir sind uns nicht bewusst, dass Deutschland die erste Missionare weltweit ausgesandt hat. Die Missionsbewegung, dass man überhaupt Missionare in andere Länder schickt und die dort ihr Leben geben, damit Menschen errettet werden. Die erste, die gegangen sind, waren Deutsche. Und Und es war gang und gäbe, dass die keinen Koffer mitgenommen haben, sondern ihr Zeug in einen Sarg gepackt haben. Es ist auch ein Hohlkörper, in dem man was transportieren kann. In der Gewissheit, wahrscheinlich werden wir nicht zurückkommen. Wir werden unser Leben geben. Die Ersten, die so rausgereist sind, waren Deutsche. Der erste wirkliche Durchbruch der Neuzeit in Sachen Heilung war ein Deutscher. Der sogenannte Mähdrescher Gottes war ein Deutscher. Die ganzen Erweckungsbewegungen, die man so studiert, in Amerika, in Wales, in England, in Dings, wenn man guckt, wo der Auslöser war von den Leuten, kommt man fast immer auf eine Begegnung mit der Herrenhutte. Dreimal dürft ihr raten, wo Herrenhut ist. Ich will, dass diese Dinge wieder aufstehen. Weil ich glaube, dass die Welt nicht erreicht wird von ein paar Checker, die es drauf haben, sondern von Hunderttausenden, die ihren Job in ihrem Umfeld machen. Und wir sind jetzt in der Situation, wo das eine System gerade zusammenbricht. Das eine System, wie wir Gemeinde gelebt haben, wie wir geistlichen Dienst gelebt haben, dieses System bricht gerade zusammen. Es wird uns verwehrt. Aber ich habe mich entschieden. If the world gives me shit, I know what to do with it. Ich will, dass das ganze Zeug sich in Dünger verwandelt und Frucht bringt. Aber das wird bedeuten, dass einzelne Christen aufstehen und anfangen, Jesus rauszulassen, wo immer sie sind, in jeder Begegnung. Und es fängt an, wie macht man das? Das fängt an mit einer Entscheidung, dass ich mein Leben hingebe. Johannes 15, Vers 13, da sagt Jesus, eine größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Nicht, dass er stirbt für seine Freunde, sondern dass er lebt für sie, sein Leben gibt. Ein hingegebenes Leben ist der erste Schlüssel. Ich suche nie mehr meins. Oder, wie Steffen so schön sagt, das Leben nach dem Zufallsprinzip. Den Spruch habe ich von dir. Was ist das Zufallsprinzip? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so wird das alles andere zufallen. Das Leben nach dem Zufallsprinzip. Das zweite ist, und da weiß ich, jetzt lege ich mich mit ein paar Theologen an. Epheser 4. Der fünffältige Dienst. Euch sind gegeben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes. Was wir gemacht haben, ist, da ist jemand prophetisch Begabtes, also machen wir eine Veranstaltung und da kommen alle Leute, die ein prophetisches Wort brauchen und dann kann der Prophet prophetisch dienen. Das ist ja auch eine sehr schöne Sache. Ich liebe diese Veranstaltungen ja auch. Es ist aber nicht das, was da steht. Nämlich da steht, die sind euch gegeben, damit die Heiligen, das wären dann wir, zubereitet werden zum Werk des Dienstes. Und das ist bei jedem so. Warum? Jetzt gerade kommt es richtig gut. Ein Haushalt darf sich immer nur mit einer anderen Person treffen.
Läuft.
Einzelgespräche hast du das höchste Maß von Aufmerksamkeit. Aber jetzt bin ich auf einmal für meinen Gesprächspartner Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer in Personalunion. Und die Gemeinde wird dadurch zum Trainingszentrum. Warum? Das sind die Leute, die dir was beibringen können, die dich mit reinnehmen können, die dir was von ihrer Salbung abgeben können, wie das geht, damit jeder alles kann. Und das für sein Nächstes sein kann. Und glaubt, das ist für mich unglaublich herausfordernd, weil ich bin einer von denen, die Veranstaltung gut können. Das andere, bin ich nicht so, das fordert mich viel mehr. Aber ich glaube, dass der Shift, den wir gerade machen, da drin ein guter ist. Lasst uns nicht, ich bete schon, dass die Situation sich verändert, dass Heilung kommt, dass Durchbrüche kommen und dass das aufhört. Aber lasst uns beten, dass der Dünger wirkt und Frucht dabei rauskommt und die Veränderung, die wir brauchen, damit das Reich Gottes zu uns kommt.
Naja,
was braucht man Voraussetzungen, um da reinzutreten? Ich höre so oft, wenn ich über solche Dinge rede, ich höre so oft, aber wie kann ich für Kranke beten, wenn ich noch nicht ganz gesund bin? Wie kann ich geben und dienen, wenn ich noch so viel brauche? Was unterm Strich sagt, ich kümmere mich zuerst um mich und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nichts mehr brauche, dann können wir uns darüber unterhalten, ob ich jemand anderes diene. Ehrlich gesagt, meine Erfahrung ist, am meisten Heilung kommt in meinem Leben, wenn ich mit dem Heiler unterwegs bin. Ich habe noch so viel Sünde in meinem Leben. Ja, weil du zu viel Zeit hast. Ich habe festgestellt, wenn ich anfange, versuche all das zu machen, was Gott mir gesagt hat, habe ich kaum Zeit zum Sündigen. Das hilft. Ich meine, ich kann zwanghaft versuchen, etwas nicht mehr zu machen, aufhören, etwas zu machen, oder ich kann einfach was anderes machen. Weil das ist so eine Sache, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin nicht so der Renner Multitasker, ich kann nicht drei Sachen gleichzeitig. Das heißt, wenn ich richtig damit beschäftigt bin, das zu machen, was Gott mir gesagt hat, habe ich meistens keine Kapazität, die Sache zu machen, die Gott mir nicht gesagt hat. Es funktioniert wunderbar, ihr Leute. Was braucht man eine Voraussetzung? So, ich mache jetzt eine Übung mit euch. Einmal tief einatmen, bitte. Funktioniert? Alles klar. Weil das Einzige, was wir fragen müssen, ist erstmal, das atmest du. Jeder, der atmen kann, qualifiziert. Kleine Randbemerkung, jeder, der nicht mehr atmet, ist tot. Weil, hey, da ist ein theologischer Hintergrund hinter so einer Aussage. Man würde es nicht meinen, aber das war überlegt. Der Heilige Geist ist der Atem Gottes, ist der Wind Gottes. Das heißt, solange wir noch die Fähigkeit haben, Luft in uns aufzunehmen, zu atmen, hat Gott die Fähigkeit, uns zu bevollmächtigen. Wie hat der erste Mensch biblisch gesehen Leben bekommen? Gott hat ihm seinen Atem eingehaucht und er wurde dadurch lebendig. Das heißt, solange du noch einatmen kannst, hast du einen Gotteszugang. Und davon ist alles abhängig. Keine Reife, keine Vorbereitung, kein ich muss mir Zeug auf der Reihe haben, kein ich muss ein bestimmtes Heiligkeitslevel erreicht haben, bevor. Das ist alles eine große Lüge, die genau eins als Sache macht. Sie hält uns davon ab, die Dinge zu tun, die wirklich dran sind. Solange du atmen kannst, ist alles im Grüne. Weil Gott einen Zugang zu dir hat. Solange du nicht tot bist. Die große Frage, die dadurch im Raum steht. Lässt du dich in diese Armee rekrutieren? Jede Armee bildet ihre Kämpfer aus. Und eine Sache, die in der Armee passiert, ist, man wird zu einer Gemeinschaft. Man muss das nicht alleine machen. Ja, aber es gibt doch Einzelkämpfer. Ja, nach 20 Jahren Ausbildung oder sowas. Vielleicht die Höchstbegabte. Der Normalfall ist, du wirst ausgebildet in dieser Armee, damit du deinen Platz einnehmen kannst. Wir haben uns als Gemeinde dem verschrieben, Leute auszubilden und mit ihnen diesen Weg zu gehen. Deshalb gibt es so eine Sache, ich habe heute mal wieder das T-Shirt an, wie Lebensart. Was übrigens, ja, es wird nächstes Jahr geben. Und das mit online klappt ganz gut. Das heißt, man muss manchmal nicht wirklich präsent sein. Wir haben das dieses Jahr ganz gut in den Griff gekriegt, dass Leute auch online mit dabei sein können und gar nicht jeden Tag fahren müssen. Gute Sache. Ausbildung gehört dazu. Aber das ist nie das Problem. Da weiterzukommen, das wirklich machen zu können, in diesen Kampf einzusteigen. Es fängt damit an, dass man sich rekrutieren lässt. Es fängt immer mit einer Entscheidung an, dass man sagt, Jesus hat gesagt, wir sollen beten, dass der Herr der Ernte Arbeiter schickt. Und mein Gebet ist, Herr, nimm mich. Ich weiß noch, das ist mal einmal so, das war so auf die Fresse irgendwie, weil ich war im Missionsteam in Deutschland und wir haben da mit einer Jugendorganisation zusammengearbeitet und weil wir da eben zusammen waren und die haben so Freizeit veranstaltet, war ich in die Gebetstreffe dabei, mit dabei. Und dann war so Vorbereitung für Freizeit und es waren zu wenig Mitarbeiter da. Ja, hey, wir müssen wirklich beten, dass Gott Mitarbeiter schickt. Wir müssen beten, dass Gott Mitarbeiter schickt. Und ich weiß noch, wie ich da sitze mit den anderen und voll Inbrunst dafür bete, dass Gott Mitarbeiter schickt. Und wie Gott ganz klar zu mir spricht und sagt, was ist mit dir? Welche Freizeit machst du? Und ich so,
übst. Okay. Dann habe ich aufgeguckt und habe die direkt gefragt, wo habt ihr am wenigsten Mitarbeiter, wo braucht ihr am nötigsten jemand? Ja, die und die. Kinderfreizeit, Schönbrunn. Alles klar, trag mich euch, mach's. Er hat gesagt, da braucht man noch unbedingt einen Leiter, Ich sage, okay, trag mich euch, mach's. Das war eine legendäre Freizeit. Weil wir nicht mehr genug Zeit haben. Erzähle ich jetzt nicht davon. Wir können beten, dass Gott, dass wir sagen, schick Arbeiter. Aber das effizienteste Gebet ist, Herr, sende mich. Lass mich so unterwegs sei, dass ich deine Gegenwart zu den Menschen trage, in jede Begegnung, die ich habe, mit reintrage. Gib mir die Schlüssel, rüste mich aus mit Vollmacht, den Menschen zu dienen. Und egal was es ist, wenn die jetzt gerade jemand Apostolisches braucht, dann gib es mir. Wenn die ein prophetisches Wort brauchen, dann gib es mir. Wenn die Heilung brauchen, dann gib sie mir. Wenn die Hilfe brauchen, irgendwas, dann lass mich der Soll das machen kann. Wenn die dich brauchen, schenk mir die Gnade, sie zu dir führen zu können. Die Welt wird nicht erreicht durch ein paar Leute, die vorne stehen in Riesenveranstaltungen. Die Welt wird erreicht durch Tausende und Abertausende von Jesus-Nachfolger, die genau das machen. Jetzt kommt der Appell, vor dem ich gewarnt habe. Ich weiß, dass solche Dinge mit einer Entscheidung anfangen. Und ich möchte, dass ihr jetzt alle die Augen zumacht, weil auf der einen Seite ist das eine Sache zwischen dir und Gott. Deshalb möchte ich nicht, dass ihr rumguckt und guckt, wer reagiert wie. Das geht euch nämlich nichts an. Ich lasse die Augen auf, damit ich nicht von der Bühne falle. Ich habe schon genug Schwierigkeiten, wenn ich es auf habe, ne? Aber ich möchte euch gleich dazu aufrufen, wenn ihr sagt, ich lasse mich in diese Armee Gottes rekrutieren, ich will da mitmachen. Möchte ich gleich, dass ihr aufsteht und ich werde dafür beten, dass Gott uns mit Kraft ausrüstet, es auch wirklich machen zu können. Okay, macht mal die Augen zu. Und wenn ihr sagt, ich möchte mich rekrutieren lassen, ich möchte Teil dieser Armee sein, durch die Gott die Welt erreicht, dann steh jetzt bitte auf. Herr, und du siehst jetzt jeden, der steht. Und ich weiß, dass du unsere Entscheidungen ehrst. So bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, komm du und rüste uns mit Kraft und Vollmacht aus, deinen Auftrag auszuführen, dich zu den Menschen zu bringen, die Situationen zu nutzen, in denen du uns reinführst und wo du uns gebrauchen willst, wo die Menschen offen sind, dir zu begegnen. Gebrauche uns und rüste uns mit aller Kraft und Vollmacht aus, die wir da brauchen. Und lass dir dein Reich kommen und dein Wille geschehe. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.